Morgen zusammen. Das Lied passte sehr gut zu dem Thema der Predigt. Jesus ist da, haben wir mehrmals im Refrain gesungen, an jedem Tag, an jedem Ort, Jesus ist da. Und wir wissen alle, wahrscheinlich auch schon aus persönlicher Erfahrung, dass Jesus gerade dann sehr nah und da ist, wenn man in Not ist, wenn man ihn sucht und braucht. Wenn es einem so gut geht und man keine Sorgen hat und alles läuft glatt, dann fühlt man sich gar nicht so sehr, dass man Jesus so sehr braucht. Aber gerade wenn man in der Not ist, dann brauchen wir Jesus ganz besonders und spüren seine Nähe auf wunderbare Weise. Nun, wir wollen uns heute in dieser Predigt und ich denke mal wahrscheinlich nochmal in einer zweiten, weil wir die Geschichte nicht schaffen, uns die Geschichte um Lazarus Gedanken machen. Es ist interessant, dass Jesus ja außerhalb seinen Jüngerkreis, seinen Engjüngerkreis, auch noch eine Familie hatte, mit der er, wie wir immer wieder lesen, engere Freundschaft hatte. Es waren die beiden Schwestern Maria und Martha und mit ihrem Bruder Lazarus, die er besonders lieb hatte. Diese Bemerkung lesen wir immer wieder. Und in den meisten Begebenheiten in der Bibel ist immer wieder die Rede von diesen beiden Schwestern. Aber in einer Begebenheit, und um die soll es uns heute gehen, geht es ganz besonders um den Lazarus, um den Bruder. Ich denke, ihr wisst schon alle, um was es geht. Es geht darum, um die Geschichte aus Johannes 11, wo Jesus den Lazarus auferweckt. Nun, wir haben zwei Begebenheiten oder zwei Geschichten in der Bibel, wo ein Lazarus die Hauptrolle spielt. Einmal die aus Lukas 16, wo der reiche Mann und der arme Lazarus, die Geschichte um diesen Sachverhalt, wo beide sterben und dann die Situation nach dem Tod geschildert wird, ist auch ein Lazarus. Und dann haben wir nochmal die Geschichte aus Johannes 11, wo auch dieser Lazarus, eben von dem ich eben schon sagte, der Bruder dieser beiden Schwestern, verstirbt und dann Jesus ihn auferweckt. Nun, diese beiden Personen haben eigentlich, diese beiden Lazarusse haben eigentlich nichts gemeinsam. Sie sind auch nicht die ein und selbe Person. Und doch haben diese beiden Geschichten nur das gemeinsam, dass sie beide sterben. Das ist so. Und sonst eigentlich dass die Namen gleich sind. Nicht viel mehr. Aber vielleicht gibt es da doch noch eine interessante Verbindung zwischen diesen beiden Geschichten, auf die wir aber dann dieses Mal leider nicht kommen werden, sondern dann wahrscheinlich das nächste Mal. Es bleibt spannend. Dass nicht eben nur die Namen zufällig gleich sind, sondern dass es da auch noch eine Verbindung gibt. Ja, wir wollen uns, wie gesagt, jetzt diese Geschichte anschauen. Ich möchte das in einer Art Auslegungspredigt machen. Das ist für mich das allererste Mal eine Predigt, keine Themenpredigt, sondern eine Auslegungspredigt. Wir wollen also Schritt für Schritt durch den Text gehen und ich denke, wir werden aber nur bis zum 22. Vers so kommen. Ja, ich muss die Zeit im Auge behalten, gucken, wann ich angefangen habe. Wir wollen uns jetzt die ersten 5 Verse lesen, die aus Johannes Kapitel 11. Ich denke, ihr habt alle schon aufgeschlagen oder schon. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Nun, hier sind wir am letzten öffentlichen Wirken oder Wunder Jesu, das er in der Öffentlichkeit tat, bevor er sich zurückzog und später dann auch gefangen genommen wurde. Und in gewisser Weise ist das so der Abschluss und das größte Wunder, sagt man, das er getan hatte. Nun, er hatte ja auch vorher schon viele Wunder getan und grundsätzlich sind Wunder ja immer etwas Wunderbares, etwas, was wir Menschen nicht nachvollziehen können oder erklären können, etwas, was auch kein Mensch so tun könnte. Aber dieses Wunder war besonders. Er erweckt jemanden von den Toten auf. Nun, wir wissen, dass Jesus das auch schon zweimal vorher getan hatte. In die Tochter des Jairus, in Matthäus 9, Vers 25 lesen wir das, und den Jüngling zu Nain, Lukas 7, Vers 15. Aber hier war es dann doch noch etwas mehr, etwas mehr besonders. Jesus hat so oft krank, wie ich schon vorhin sagte, gesund gemacht, Leute also vor den die noch am Leben waren, im Leben erhalten und eben diese zwei Male auch auferweckt, die unmittelbar, nachdem sie gestorben waren. Aber hier, und darauf legt die Geschichte besonderen Wert, das lesen wir, dass es eine lange Zeitspanne schon war, 4 Tage, lesen wir später, dass dieser Lazarus bereits tot war. Und das macht das Ganze sehr besonders. Nun, grundsätzlich sind ja die Wunder immer ein Aushängeschild des Messias. Damit hat er sich ja sozusagen, damit hat er sich halt einfach gezeigt, dass er der Messias ist. Sagen Sie, mir kommt das Wort jetzt nicht. Ja, und hier jetzt gleich im ersten Satz erfahren wir schon sofort, dass der Lazarus krank ist. Und dass er in Bethanien lebt, in dem Dorf Marias und ihrer Schwester. Und den ersten Vers kann man schon sogar fast meinen, dass es ein Mann ist, der nur in demselben Dorf wohnt, wo diese beiden Schwestern, die wir aus anderen Geschichten ja bereits kennen, wohnt. Aber dann, im zweiten Vers, wird uns gesagt, dass es der Bruder, das wir lesen ganz am Ende, deren Bruder Lazarus war, aber es wird eine Begebenheit genannt, um dem Leser klarzumachen, die Maria, die Jesus die Füße gesalbt hatte und mit den Haaren, die getrocknet hatte, die Maria und ihre Schwester und deren Bruder, der war krank. Jetzt ist aber interessant, wird hier Bezug genommen auf diese Begebenheit, die ich ja gerade gesagt hatte, mit dem Salben und mit den Trocknen, mit den Haaren die Füße getrocknet. Interessant aber ist, dass diese Begebenheit erst noch in der Zukunft liegt, dass diese Begebenheit erst im nächsten Kapitel, nachdem Lazarus auferweckt wurde, geschieht. Und zwar lese ich uns das mal, und das hat mir sehr zum Nachdenken gebracht, und lange musste ich forschen, wie das sein kann. Also dies ist ja im 11. Kapitel, und erst im 12. Kapitel, ich lese die ersten 3 Verse, 6 Tage vor dem Passa kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl, und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt von dem Duft des Öls. Nun ist es ja interessant, dass diese, und es scheint ja nun wirklich eine direkte Folge nach der Auferweckung zu sein, dass Jesus dann dort zu Tisch sitzt und Maria dann diese Tat dort in dem Haus tut. Und jetzt hier aber im Kapitel 11, wo diese Geschichte noch in der Zukunft liegt, wird Bezug darauf genommen, dass es die Maria ist, die Jesus die Füße gewaschen hat und so. Jetzt ist die Frage, wie kann das sein? Und da habe ich lange überlegt und auch viel gelesen, und da gibt es eigentlich 3 Möglichkeiten, das zu erklären. Zum einen, klar, die Begebenheit hat es zweimal gegeben. Maria hat diese Tat zweimal getan und das war halt die Tat davor, die erste, und die zweite kam dann im nächsten Kapitel. Und interessanterweise finden wir auch so eine Begebenheit, wie ihr wahrscheinlich auch schon alle wisst, aus Lukas Kapitel 7, die Verse 37 und 38. Lass uns das mal lesen. Lukas Kapitel 7, die Verse 37 und 38. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Nun, hier finden wir jetzt leider nicht den Namen von der Sünderin, wer sie wirklich war, aber es würde ja passen zu dieser Begebenheit, wo jetzt hier im 11. Kapitel Bezug darauf genommen wird. Wenn wir jetzt aber auch noch in Markus die Parallelstelle zu Lukas lesen, dort wird uns sogar der Ort genannt, dass es in Bethanien war, dass diese Tat auch von einer Sünderin und dass es in Bethanien war. Und Bethanien war ja auch gerade der Ort, wie wir im Vers 1 lesen, wo Maria, Martha und Lazarus auch wohnten. Also läge das nahe, das zu glauben, dass Maria diese Sünderin war. Genau wissen wir es aber nicht. Der Name wird einfach nicht genannt. Man kann diese Verbindung gedanklich herstellen, aber wirklich sicher sagen, kann man es eigentlich nicht. Aber es würde passen. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, dass man diesen Sachverhalt erklärt, dass man sagt, die Evangelien sind nicht immer alle in der genauen Zeitabfolge geschrieben, die Ereignisse, und dass die Abfolge nicht immer ganz genau passt. Und es kann sein, dass diese Begebenheit nach der Begebenheit war, wo Maria diese Tat getan hat. Ich persönlich würde diese Erklärung ausschließen, weil wir in Kapitel 12 sehr eindeutig in den ersten Versen lesen, dass es der Lazarus war, der auferweckt war und dass danach diese Tat von der Maria getan hatte. Also das ist wirklich nachher passiert. Dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, die das erklären könnte, ist, dass Johannes ja 90 nach Christus erst das Johannesevangelium geschrieben hat, also viel später, als alles schon passiert war und diese Begebenheiten eigentlich von Anfang bis Ende schon alle bekannt waren, und dass er so aus dem Rückblick im Erzählen Bezug nehmen kann auf das, was noch passieren wird, weil er ja bereits schon alles kennt. Die Begebenheiten liegen ja schon lange in der Vergangenheit und deshalb hier Bezug auf diese Begebenheit nehmen kann, die aber erst im nächsten Kapitel geschieht. Ich tendiere persönlich eher zu dieser Antwort auf diese Frage, aber ich denke, die erste Antwort ist auch möglich, dass wirklich diese Sünderin Maria gewesen ist und hier erfahren wir ihren Namen und dass dadurch der Bezug entsteht. Nun, lasst uns weitergehen dann. Im Vers 3 heißt es, da sandten die Schwestern eben zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Nun, Jesus war, das lesen wir im vorherigen Kapitel, gerade sozusagen auf der Flucht, denn dort im ganzen letzten Versen, im Kapitel 10, lesen wir, dass die Juden ihm haben versucht zu steinigen, weil er den Blindgeborenen geheilt hatte. Und dort lesen wir dann im Vers 40, oder lesen wir noch den 39. dazu, Kapitel 10, da suchten sie ihn abermals zu ergreifen, aber er entging ihren Händen. Dann ging er wieder fort auf die andere Seite des Jordans, an den Ort, wo Johannes zuvor getauft hatte, und blieb dort. Und wo war dieser Ort? Wenn wir da jetzt nochmal in Kapitel 1, Vers 28 lesen, dort heißt es dann, dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Also es war jenseits des Jordans, auch Bethanien. Und man sagt, dass da von dort, von dem Ort, wo der Lazarus halt und die Schwestern wohnten, zu diesem Ort, wo Jesus hier war, eine Tagesreise war, auf die andere Seite des Jordans. Und vermutlich ist hier, wo dieser Überbringer dieser Nachricht Jesus sagt, dass der Lazarus krank ist, bereits Lazarus schon gestorben. Wenn man nachher die 4 Tage aufteilt, ist Lazarus bereits hier schon gestorben. Aber erstmal kommt dieser Bote, ich kann mir vorstellen, ein Läufer oder irgendwie, kommt zu Jesus und sagt, der, den du lieb hast, der ist krank. Nun ist es interessant, dass hier gar nicht die Bitte geäußert wird, komm doch, hilf ihm, komm, heile ihn und irgendwie so. Nein, Jesus wird lediglich informiert, der, den du lieb hast, liegt krank. Eigentlich interessant, wir würden eine Bitte erwarten. Aber dieser Zusatz, der, den du lieb hast, macht es zu einer Bitte. Dann stellen wir uns mal das Beispiel vor, ein Automechaniker ist auf Arbeit und dann kriegt er einen Anruf, also der Chef kommt und sagt, du, deine Frau hat im Büro angerufen, sie ist mit eurem Auto liegen geblieben und sagt nichts weiter. Es ist das Selbstverständlichste, dass er alles möglich macht, seine Arbeit liegen lässt und bittet, dass er frei bekommt und zu der Stelle hinfährt und seiner Frau hilft, dass das Auto wieder in Gang kommt und sie fahren können. Der Aspekt der Liebe macht es zu einer Bitte, zu einer Aufforderung, du sollst doch helfen. Zumal er andere ja so viele Leute gesund gemacht hat und geheilt hat, mit denen er gar nicht so eine engere Beziehung hatte. Die waren einfach da. Denken wir nur an den Aussätzigen, der kam einfach und Jesus hat ihn geheilt. Aber hier waren es ja Leute, die er explizit lieb hatte. Und da ist es doch selbstverständlich, dass er jetzt dann den Lazarus heilen würde. Bestand kein Zweifel. Nun in Vers 4 lesen wir dann, dass diese Krankheit nicht zum Tode ist. Könnte man meinen, er wird nicht sterben. Es ist schon gut, er wird wieder gesund werden. Aber Jesus sagt, dass der Tod ist nicht das Resultat, der Endzustand dieser Krankheit. Ich lese nochmal Vers 4. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Nun, auch wenn bei uns in unserem Leben Krankheit, und das ist ja auch, wir sind nicht frei von, auftritt, manchmal auch schwerwiegend, dann soll uns das einfach ermutigen und ja, immer wieder im Bewusstsein kommen, dass diese Krankheit im Leben eines Gläubigen nicht ist, um ihn zu peinigen, zu strafen, sondern ganz im Gegenteil, Gott will sich in unserem Leben verherrlichen. Und wenn es auch schwer ist in dem Moment, und viele Leute berichten das und bezeugen das, wenn man nachher durch diese schwere Phase durch ist, kann man sagen, ich möchte diese Zeit nicht, sagen viele, diese Zeit möchte ich nicht missen. Gott war mir so nah, eben das, was wir vorhin im Lied gesungen hatten, in dieser schweren Zeit war Gott mir so nah, ich habe ihn so nah erlebt und ich möchte diese schwere Zeit gar nicht missen. Gott hat sich verherrlicht in dem Leben desjenigen. Nun lass uns weiter die Verse 6 bis 10 lesen, den nächsten Abschnitt. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Wir würden wahrscheinlich erwarten, eben wie ich vorhin schon sagte, dass Jesus jetzt auf der Ferse umdreht und direkt den Weg zurück einschlägt, zurückgeht in das Haus Lazarus. Doch wir lesen etwas ganz anderes. Er bleibt noch 2 Tage da. Es scheint uns fast wie verschwendete Zeit. Wir lesen auch gar nicht irgendwie, dass er was Spezielles dort getan hat in diesen 2 Tagen. Er blieb einfach noch 2 Tage an dem Ort. Die Jünger waren sicherlich immer noch, und das lesen wir hier, schmerzlich beeindruckt oder schmerzlich bewusst, diese Flucht aus der Gegend um Jerusalem, Judäa, wo sie ja dieser Steinigung entgangen waren. Und jetzt sollten sie wieder zurückgehen in die Hände der Feinde, die ja noch eben gerade ihm versucht haben zu steinigen. Und sicherlich, wenn sie jetzt wieder zurückkehren, würden sie ja erwischen und würden sie dann definitiv die Steinigung durchziehen. Und es wäre wie in den sicheren Tod zu gehen. Aus der menschlichen Perspektive sicherlich denkbar. Und Jesus sieht ihre Angst. Und er reagiert damit mit der Antwort in den Versen 9 und 10. In eine interessante Antwort, wo er sagt, hat nicht der Tag 12 Stunden, an denen es hell ist, an denen man sieht, an denen man sich, weil man eben sieht, nicht stoßen muss, in keine Grube fällt oder sich irgendwie verletzt oder gar tödlich irgendwo in einen Abhang stürzt. Wer aber nachts umhergeht und kein Licht hat, auch kein künstliches Licht, würden wir heute sagen, dann ist es natürlich viel gefährlicher und das wissen wir alle, könnten in irgendein Loch fallen, irgendeine Grube fallen, uns verletzen, gar vielleicht sogar tödlich stürzen oder fallen. Nun, die geistliche Anwendung dahinter ist die, dass wenn Jesus war komplett im Willen Gottes und Jesus war damit im Bilde gesprochen, wandelte er im Licht und ihm konnte vor der bestimmten Zeit, wo er sterben sollte von Gott am Kreuz, eigentlich nichts passieren. Er war absolut unsterblich bis auf diesen vorherbestimmten Zeitpunkt und er würde auch nicht irgendwie sterben oder durch einen dummen Zufall, durch einen Unfall oder durch irgendwas, unmöglich. Jesus sollte ganz genau so sterben, wie Gott es vorgesehen hatte, am Kreuz. Und das nicht, weil andere ihn überwältigt hatten, stärker waren als er. Nein, weil er sich selber hingibt und den Menschen die Autorität über seinen Leib gegeben hat, dass sie ihn gefangen nehmen durften. Denken wir nur, und jetzt die Anwendung auf uns, wenn wir als gläubige Kinder Gottes mit Jesus leben, unser Leben mit ihm leben. So hat ein Ausleger geschrieben, das fand ich interessant. Sind wir quasi unsterblich bis auf den Zeitpunkt, wo Gott vorhergesehen hat, dass wir und dass unser Leben zu Ende ist. Wir wissen nicht, wie lange es ist. Manche sterben im Kindesalter, manche viel später. Aber viele Leute haben solche panische Angst, werde ich eine unheilbare Krankheit kriegen, dass ich sterbe? Werde ich dies oder das? Kann alles passieren? Man kann sich vieles fragen, ob das und das passieren kann. Es kann passieren, aber nur, wenn Gott es will und wenn Gott es zulässt. Und Menschen, die mit Gott in einer engen Verbindung stehen, sehen das auch so, wenn etwas zusteht, dass es keine Bestrafung ist, sondern dass Gott sich dadurch verherrlichen will. Umgekehrt aber, wenn man ohne Gott lebt, wenn man seinen eigenen Weg geht, sein eigenes Ding macht, ist die Gefahr viel, viel höher, wie jetzt in dem Bilde gesprochen, in dem Vers, in der Nacht lebt, wo man kein Licht hat, wo das Licht Gottes nicht da ist, viel, viel schneller geriet man in irgendwelche Gefahren. Wir kennen das alle, Süchte und, die einen schnellen Tod herbeiführen oder die das Leben schwer machen, in schlechte Gesellschaft gerät, wo ja, das Leben eine Abwärtsspirale nimmt, wo man vielleicht sogar viele Leute dann Selbstmord machen und selbst das Leben an Ende setzen. Im Bilde gesprochen, in der Nacht lebt, wo man kein Licht hat. Nun lasst uns weitergehen, dann die Verse 11 und 12. Das sagte er, und danach sprach er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuerwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er schläft, wird es doch besser mit ihm. Nun, Jesus eröffnet ihnen, Jesus eröffnet ihnen, wie es um Lazarus steht. Und er sagt hier mit den Worten, dass er schläft. Und ich vermute mal hier auch gerade, dass die Jünger sich gefreut haben. Wenn er schläft, wird es doch besser mit ihm. Dann brauchen wir nicht nach Judäa zu gehen, wo es doch so gefährlich ist und wo wir Gefahr laufen würden, dass man uns tötet. Dass sie jetzt freudig waren und gedacht haben, gut, dann stirbt er ja nicht und er lebt und wir müssen nicht hingehen und alles ist gut. Wir brauchen nicht uns in diese Gefahr zu begeben. Aber dann in Vers 13 lesen wir, dass Jesus nicht, er sagt ihnen dann, er hat es dann auch gesehen, dass sie meinten, dass er schläft, sagt er ihnen deutlich in Vers 13, Jesus aber sprach von seinem Tode, sie aber meinten, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte er es ihnen frei heraus, Lazarus ist gestorben. Hier sagt er es ihnen nur nochmal in aller Deutlichkeit und hebt dieses Missverständnis auf. Nein, er schläft nicht, er ist definitiv gestorben. Und interessanterweise war ja auch lesen wir nicht von einem Boten, wie beim ersten Mal, wo er dann gesagt bekommt, dass Lazarus krank ist, lesen wir hier nicht von einem Boten, der dann kam und sagt, also er ist gestorben. Sondern Jesus sagt das von sich aus und interessanterweise die Jünger, die hinterfragen das auch gar nicht und sagen, hey du, da war ja gar keiner gekommen, der uns gesagt hat, oder dieser Bote nochmal gekommen, dass er uns gesagt hätte, er ist bereits gestorben. Jesus hat das einfach gesagt und wir sehen, die Jünger hinterfragen das gar nicht. Jesus hatte so eine Autorität, dass sie daran keinen Zweifel hatten, dass es so war. Und jetzt der Vers 15, dann, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Nun, der Herr freut sich hier nicht darüber, dass sie jetzt also zu spät kommen und der Lazarus also bereits gestorben ist und dass er ihnen nicht geholfen hat. Auf gar keinen Fall ist es so. Und an keiner Stelle im Neuen Testament lesen wir, dass in der Gegenwart Jesu ein Mensch verstirbt. Immer dann, wenn Jesus da war und Leute krank waren, hat er sie auch geheilt und sie sozusagen vor dem Tod bewahrt und den Tod verhindert, dass die Menschen also am Leben blieben und gesund wurden. Nun, sie sollten hier, und das sagt er auch um ihretwillen, sie sollten hier ein größeres Wunder sehen, als nur, dass er einen Menschen vom Tod bewahrt und ihn nur gesund macht, sondern sie sollten hier ein größeres Wunder sehen. Er wollte ihren Glauben stärken und ihnen zeigen, dass er auch Macht hatte, Menschen, die schon am Verwesen sind, auch noch vom Tod aufzuerwecken und sie wieder ins Leben zu rufen. Und deshalb sagt er, komm, dass er froh war, dass er nicht dort war, einfach nur, dass er ihren Glauben stärken wollte. Und deshalb war er froh, nicht, dass Lazarus gestorben war. Und dann sagt er, kommt, lasst uns dorthin gehen, zu ihm gehen. Und dann im nächsten Vers 16, der Thomas, der uns ja eigentlich auch bekannt ist, sagt dann einen interessanten Satz, Vers 16, da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Könnte man verschieden auslegen, je nachdem wie man diesen Satz betont, klingt es ermutigend, und dass er seine Mitjünger aufraffen will und sagt, also gut, es ist kein Weg, geht kein Weg daran vorbei, also wir gehen dann jetzt doch in das so gefährliche Gebiet, wo wir gerade von geflohen sind und wir gehen jetzt also in den sicheren Tod. Also reißt euch zusammen, wir gehen gemeinsam mit Jesus und sterben. Aber man könnte natürlich das auch pessimistischer lesen und sagen, lasst uns mit ihm gehen, bleibt uns ja keine andere Wahl, dass wir mit ihm sterben. Und ich vermute mal, also ich denke mal, dass die pessimistische Variante eher die realistische ist, dass man einen pessimistischen Thomas hier findet, der einfach einsieht, dass es jetzt keinen anderen Weg mehr gibt und sie sich in diese gefährliche Situation begeben, dass sie getötet werden konnten und das Schicksal besiegelt sieht. Nun dann in den Versen 17 bis 22. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 1/2 Stunde entfernt, und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Ich lese noch bis 22. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird er dir geben. Nun endlich, Vers 17 lesen wir das, Jesus kommt dort an. Und er erfährt, oder man sagt es ihm, Lazarus ist bereits gestorben und das nicht gerade eben, sondern schon vor 4 Tagen. Also du bist weit, weit zu spät. Und eben, wenn man jetzt die Zeit zurückrechnet, muss das in etwa dann gewesen sein oder sogar schon etwas vorher, wo er überhaupt die Nachricht überbracht bekommen hat. Und nun, wie gesagt, 4 Tage sind verstrichen und Jesus kommt jetzt viel, viel zu spät dort an. Man beachte aber hier, wie Gott das so gut, also wie wirklich die kleinste, auch nur allerkleinste Möglichkeit ausgeschlossen wird, dass man anbringen oder dass Kritiker anbringen könnten, dass der Lazarus ja nur klinisch tot war oder vielleicht nur im Koma gelegen hat oder. Wir kennen alle diese Argumente, dass man das nicht wirklich als einen Tod deklariert, sondern dass man sagt, okay, also so ganz tot war er nicht und deswegen hat Jesus ihn also nicht auferweckt von den Toten. Und wenn wir das aus dem damaligen Judentum betrachten, fand ich auch sehr interessant, ist es so, dass sie damals geglaubt haben, dass der Leichnam, also dass der Mensch, wenn er stirbt, die Seele aus seinem Körper rausgeht und noch 3 Tage über dem Körper bleibt und erst nach dem 3. Tag dann ganz entweicht und eine Wiederkehr unmöglich ist. Vielleicht hat es, ich weiß nicht, woraus das resultiert hat, das habe ich jetzt soweit nicht nachforschen können, hat es Begebenheiten gegeben, dass jemand wie tot gehalten wurde und vielleicht tatsächlich nicht tot war, sondern klinisch tot oder wir kennen das ja, Koma oder solche Dinge, dass er danach wieder nach ein paar Tagen aufgewacht ist und der Mensch gelebt hat tatsächlich noch, wo er schon aber für tot gehalten worden war. Aber dann nach dem 4. Tag definitiv glaubten die Juden, danach ist kein Rückkehr möglich, dann ist der Mensch wirklich, wirklich tot. Und wir sehen also hier, und nochmal, das wollte ich mal ausdrücklich sagen, wie genau und wie wichtig es war, diese Zeit, dass wirklich jede Kritik oder jeder Punkt ausgeschlossen werden kann, dass Lazarus nicht tatsächlich gestorben wäre. Er war wirklich, wirklich tot und das wird in aller Deutlichkeit damit ausgedrückt. Nun, Bethanien, haben wir ja gelesen, liegt 3 Kilometer etwa von Jerusalem entfernt, recht nah also. Und viele aus Jerusalem waren gekommen und haben dann dort die Hinterbliebenen, die beiden Schwestern, getröstet und Beistand geleistet. Wir wissen nicht, wie viele es waren, aber es steht, dass es viele waren. Aber ihre Trauer sollte auch schon bald in Freude sich umwandeln. Und Maria, interessant, wo sie dann hören, dass Jesus kommt, geht nur Martha raus zu Jesus entgegen, Maria bleibt dort daheim. Wir wissen nicht, warum Maria nicht mitgegangen ist, mag Gründe haben, wie, dass man die Leute, die ja jetzt alle aus Jerusalem gekommen sind, zu trösten, nicht einfach da allein hocken lassen will und jetzt dann einfach geht, die beiden Schwestern. Oder vielleicht war sie auch so enttäuscht, dass sie einfach Jesus nicht begegnen wollte und diese Enttäuschung ihm Ausdruck verleihen, dass sie einfach dadurch gedacht hat, ich bleibe lieber hier und will meine Enttäuschung nicht zeigen. Auf jeden Fall, Martha macht sich auf den Weg und trifft Jesus und findet ihn und konfrontiert ihn eigentlich nur mit einem Satz. Und sie sagt, Wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch hätte sie eigentlich wissen müssen oder wissen können, dass Jesus auch in seiner Abwesenheit Lazarus hätte heilen können, wie er es auch in der Vergangenheit in anderen Situationen ja auch schon mal getan hatte. Und ich denke, wir kennen diesen Satz ja sicherlich auch oder haben den hier und da vielleicht schon mal gehört, wie zum Beispiel, wäre Paul an dem besagten Abend nicht ins Auto gestiegen, wäre der Unfall nicht passiert. Oder wäre der Arzt aus, wer weiß von wo, der Spezialist da gewesen, wäre unser Kind nicht gestorben. Oder wäre dies oder jenes Medikament erfunden oder vorhanden gewesen, hätte das verhindert werden können, dass der und der stirbt. Oder. Hinterher wissen wir immer besser, wie es gewesen wäre, dass man die Tragödie hätte vermeiden können. C.S. Lewis sagte, ich meine, das ist sein Zitat, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es er war, aber das Zitat ist interessant. Wenn ich die Allmacht Gottes hätte, würde ich so vieles ändern. Wenn ich aber auch seine Weisheit und Allwissenheit hätte, würde ich die Dinge wahrscheinlich genauso lassen, wie sie sind. Und ich musste viel über diesen Satz nachdenken, wie wahr er doch ist. Weil Gott sieht das große Ganze. Gott sieht viel, viel weiter, als wir sehen können. Und Gott sieht das Resultat ganz am Ende, was er damit vorhat, das, was wir meist nicht sehen. Und wir sehen oft nur das, was uns gerade beschäftigt, das Problem, das, was wir so überblicken können. Aber wir sehen nicht das Resultat, das Ende von dem Ganzen. Wir kennen ja alle das Auto, wenn wir fahren in der Nacht, wer schon mal ganz, ganz im Dunkeln gefahren ist, ohne Straßenbeleuchtung, ohne. Wir sehen, wenn das Auto steht, eine gewisse Distanz, sagen wir 50 Meter, ich weiß nicht, ob es genau so ist oder vielleicht mehr, aber sagen wir mal, circa 50 Meter können wir mit unserer Beleuchtung am Auto sehen. Mehr nicht. Und wenn wir vorhaben, 100 Kilometer zu fahren, reicht das nicht. Aber wir alle wissen, das geht, das funktioniert. Auch wenn wir nicht den ganzen Weg überblicken können, aber wenn wir losfahren, sehen wir die nächste Wegstrecke und vorzu, sodass wir sogar in der Lage sind, recht schnell auf der Autobahn unterwegs zu sein, ohne dass wir jetzt schon wer weiß, wie weit den Weg vorausschauen können. Ein anderes Erlebnis oder Begebenheit, die ich auch für mich persönlich treffend fand, ist, wenn wir Motorrad fahren mit ein paar Leuten, dann haben wir Funksprechanlage im Helm, wir können miteinander kommunizieren. Und es ist öfters mal schon vorgekommen, dass wir dann in den Alpen irgendwo in den Serpentinenstraßen ein langsames Fahrzeug vor uns hatten, wo man einfach nicht vorbeikommt. Ich weiß nicht, wer Motorrad fährt, kennt das bestimmt. Und man fährt hinterher und fährt und es ist mühsam und man kommt an dem nicht vorbei, ein Wohnmobil oder irgendwas. Und dann, der Erste schafft es dann bei irgendeiner Gelegenheit vorbeizukommen und die anderen nicht. Oder wenn man zu zweit ist, ich nicht. Ich fahre hinterher weiter. Und so zieht sich das. Bis dann endlich, ich höre über den Sprechfunk, sagt er, hey, kannst vorbeifahren, die nächsten 3-4 Kurven unten ist alles leer, kommt kein Gegenverkehr, du kannst rausfahren. Obwohl ich noch nicht sehe, dass da kein Gegenverkehr kommt. Ich fahre noch hinterm LKW oder was auch immer ist. Und voll auf dem Vertrauen, dass er die Straße und die Lage richtig eingeschätzt hat, dass tatsächlich kein Gegenverkehr kommt, fahre ich raus und überhole das Fahrzeug. Natürlich, der LKW-Fahrer oder wer auch immer da sitzt, der denkt, hey, was macht denn der? Der ist doch völlig bekloppt, oder? Aber er sieht ja nicht, dass wir miteinander kommuniziert haben mit dem Vorausfahrenden, der ja die Straße bereits viel weiter gesehen hat. Und ich verlasse mich komplett auf ihn, dass er mir die Wahrheit gesagt hat, dass er das richtig eingeschätzt hat und kann rausfahren. Ich vertraue mich auf ihn. Nun möchte ich das Ganze etwas bündeln und zusammenfassen und eine Anwendung machen, wie ich ja jetzt schon. Jesus hat Lazarus und die beiden Schwestern besonders lieb gehabt. Das finden wir mehrmals betont. Und auch uns als seine Kinder liebt Jesus ganz besonders. Und doch geschieht uns Leid. Und doch passieren Dinge, die uns überhaupt nicht gefallen. Obwohl er uns lieb hat. Genauso beim Lazarus. Obwohl er ihn lieb hatte, passierte das so. Er hat es nicht gleich verhindert und ihn sofort, wo er es gehört hatte, geheilt. Und er sagt, um ihretwillen. Und ich würde das genauso sagen, auch um unseretwillen erleben wir solche Dinge, die uns nicht gefallen. Und Gott möchte seine Größe und Macht dadurch an uns zeigen und unser Vertrauen in ihn stärken. Ich meine, Vertrauen per Definition kann man ja nur lernen, wenn man darüber mal nachdenkt, in Situationen, in denen man vertrauen muss. Und in Situationen, in denen man vertrauen muss, muss ja irgendwas sein, das irgendwie so eine Konstellation, wenn man vertrauen muss, ist ja irgendeine Gefahr da oder irgendwas, weil sonst muss man ja nicht vertrauen. Wie ich eingangs schon sagte in dem Lied, wenn uns alles gut geht, alles immer gelingt, der Job ist gut, Arbeit, alles, wir haben alles, wo muss ich dann vertrauen? Auf was? Ich habe ja alles, es geht mir ja gut. Und eben gerade solche Situationen, wenn man in einer Notlage ist, wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird, sei es, was es wolle, wir kennen das sicher alle aus unserem Leben, wird unser Vertrauen auf Gott geprüft. Und da können wir es lernen, Vertrauen auf Gott zu haben und zu entwickeln und dass das Vertrauen auch stärker wird und Gott seine Allmacht und Größe dadurch uns zeigt und näher bringt und unser Vertrauen dadurch stärker wird und gestärkt wird. Und ich denke, ich habe das selber erfahren, wo es uns so schlecht ging oder mir persönlich auch mit unserem Sohn. Ich will jetzt die Geschichte jetzt nicht komplett hier aufrollen. Ich denke, die meisten, die hier in unserer Gemeinde sind, kennen die Geschichte um unseren Pflegesohn, wo wir erst adoptieren wollten, das dann nicht gelang. Da war ich völlig am Boden zerstört. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Wieso muss das jetzt so sein? Wieso kann Gott das nicht einfach ändern? Aber im Nachhinein, über das ganze Jahr später, konnte ich rückblickend sehen, dass ich persönlich einen Gewinn daraus hatte, obwohl die ganze Situation so schwer war, ich persönlich einen Gewinn aus dem ziehen konnte und sagen konnte, Gott hat seine Allmacht gezeigt, wie es alles am Ende rausgekommen ist, wie wunderbar Gott das alles geführt hat, dass ich sagen kann, ich möchte diese Zeit gar nicht mehr missen. Es war schwer, natürlich, aber es war auch gut im Nachhinein für mich und für mein persönliches Leben mit Gott. Und das möchte ich uns mitgeben aus dieser Geschichte. Man könnte sicherlich noch viele andere Anwendungen aus dieser Geschichte ziehen. Mir war das wichtig, weiterzugeben aus dieser Geschichte. Und ich denke, ich werde noch mal eine zweite Predigt machen, wo wir dann die Geschichte bis zum Ende gehen, wo Lazarus dann definitiv auch auferweckt wird. Amen.